Herzlich willkommen zum Zeilenschlinger-Podcast, dem Podcast von angehenden Autoren für angehende Autoren. Heute mit Johanna Hegermann,
Amy Audrin
und Anne Schneider-Wendt.
Heute ist unsere erste Folge und wir haben uns das Thema ausgesucht, Plotter, Panzer, Planzer. Und Amy, du kannst uns ja mal erklären, was es genau damit auf sich hat.
Ja, also es sind mal sehr schöne Worte, wenn man sie sich so anhört, Plotter, Panzer. Wirklich Sinn machen sie nicht, wenn man sie zum ersten Mal hört. Was ist das genau? Ein Plotter ist am besten vorzustellen mit dem Wort Plot, also einfach die Handlung der Geschichte. Ein Plotter sieht sich das Ganze von A bis Z an, plant jedes Detail seiner Geschichte genau durch und das noch bevor er anfängt, irgendwas zu schreiben oder irgendeine Story niederzufassen. Ein Panzer ist das genaue Gegenteil. Kommt vom Englischen, vom Wort Hosen, jemand, der was einfach lockerflockig von der Leber weg anfängt zu schreiben, ohne dabei durchzuplotten. Er hat vielleicht eine grobe Idee, was er machen will, vielleicht einen Anfangssatz oder sogar den Aufbau des ersten Kapitels, aber generell schreibt er vor sich hin und macht einfach, wonach ihm der Sinn steht. Hat natürlich beides seine Vor- und Nachteile, ist einfach so eine persönliche Sache, jeder wie es ihm gefällt. Und dann gibt es auch noch den sogenannten Planzer, was eine Mischung aus ein bisschen beiden Sachen ist.
Was benutzt ihr denn für eine Methode?
Also ich, Johanna hier nochmal, ich sehe mich tatsächlich wirklich als totale Hybridform. Ich habe es lange tatsächlich mit dem Panzen versucht, ohne je zu wissen, was es bedeutet. Ich habe einfach gedacht, oh, ich schreibe einfach drauf los, alles andere habe ich tatsächlich auch als vergebene Liebesmühe gesehen. Das ist mir viel zu viel Arbeit. Ich mache einfach irgendwas. Und habe halt nie geschafft, in irgendeiner Art und Weise was fertig zu schreiben oder im Endeffekt über die ersten 5 Seiten hinwegzukommen. Habe jetzt das erste Mal angefangen, mir einen groben Fahrplan zu machen, wo es hingeht, dass ich auch zumindest Anfang und Ende weiß und finde es persönlich sehr, sehr angenehm, mal einen Fahrplan zu haben. Und bei euch?
Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich überhaupt nicht festlegen. Ich habe das Gefühl, ich bin alles je nach Projekt und je nach Laune. Also es gibt irgendwie Projekte, da habe ich das Gefühl, ich brauche jetzt einen Plot, sonst verrenne ich mich einfach komplett und weiß überhaupt nicht, wo ich rauskomme und mache dann irgendwie alles auf einmal und dann wird es super durcheinander. Und dann gibt es Projekte, wenn ich da einen Plot habe, wird mir sofort langweilig und ich habe überhaupt keinen Bock mehr, irgendwas zu schreiben, weil ich mir denke, okay, die Geschichte ist fertig, next. So, also jetzt hätte ich gerne das nächste Projekt, sonst... Oh. Und dann gibt es irgendwie wieder andere Sachen, wo ich mir denke, okay, ich brauche zumindest die Eckdaten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte. Ich glaube, es gibt halt nicht so die eine richtige Variante. Also nicht nur, dass für jede Person das irgendwie was anderes ist. Also der eine ist Plotter, der andere ist Panzer, der dritte ist irgendwas dazwischen. Sondern ich glaube tatsächlich auch, dass es sich von Projekt zu Projekt unterscheiden kann.
Und Amy, bei dir?
Ich muss sagen, ich habe angefangen komplett als Panzer. Also zumindest mit den ersten 2 Büchern, fast gar keinen Plot zurechtgelegt, einfach nur drauf hingeschrieben. Vielleicht später, wenn ich draufgekommen bin, ich stecke irgendwo ein bisschen was zurechtgelegt. Bin dann draufgekommen, es hat halt starke Nachteile, nur zu panzen. Ich glaube, Stephen King ist da ein gutes Beispiel, der ist ein ganz berühmter Panzer. Der sagt selbst, er hat auch dann manchmal das Problem, einfach festzustecken. Du hast halt keine Vorgabe, weißt noch nicht 100%, in welche Richtung du willst. Das habe ich dann auch selber gespürt. Ich habe noch nicht mal gewusst, was der Begriff Panzer ist, aber eben schon die Nachteile gespürt. Ich habe dann erst über den National Novel Writing Month, dieses ganz berühmte Projekt, dann überhaupt rausgefunden, was Plotter und Panzer sind und dachte mir, hey, das mit dem Plotten kann ich auch mal versuchen. Habe dann ein Buch komplett durchgeplottet, bevor ich es geschrieben habe. Es geht wirklich leichter, ist aber noch immer nicht so die wahre Form für mich. Mittlerweile ist es so, ich mache auch eine Hybridform, wie Johanna vorher gesagt hat. Meistens geht das Ganze so, es kommt zuerst ein grober Plot, dann plane ich grob die Kapitel durch, nur etwa was geschieht und dann fange ich an zu schreiben. Weil eben auch wie Anne habe ich sonst das Problem, wenn alles komplett durchgeplottet ist, verliere ich ein bisschen das Interesse. Die Neugierde vom Neuen und vom Spannenden geht weg. Dieses ganze, hey, was passiert als nächstes, was kann jetzt geschehen oder welche Plottwists baue ich ein, geht ein bisschen verloren, wenn alles durchgeplant ist. Also ich würde auch sagen, dass einfach eine Hybridform am angenehmsten ist.
Ja, ich habe auch schon öfter gehört, dass das gerade beim Plotten oftmals die Schwierigkeit ist. Wo du gerade schon Stephen King ansprichst, ich habe auch schon nochmal herausgesucht, wer denn sonst noch, ich sag mal, berühmte Panzer sind. Neben Stephen King gehört auch R.R. Martin von Game of Thrones
dazu. Ja, genau, George R. R. Martin.
genau so hieß er. Und er hat tatsächlich auch die Leute beschrieben, dass es gerade bei Autoren gibt es eben Gärtner und Architekten. Und dass Architekten das Ganze halt wie ein Haus zusammenbauen. Und dann muss man eben auch genau wissen, wo was ist. Und Gärtner halt einfach von wegen, ja, ein Fantasiesamen sehen, hat er gesagt. Und daraus dann eben das ernten, was sich daraus ergibt.
Ich muss nur kurz sagen,
also ich fand's sehr schön.
Dadurch, dass ich im Brotjob Gärtner bin, muss ich nur kurz sagen, da steckt mehr Planung drin, als man glaubt manchmal.
Gut,
ist okay, gar nicht so einfach.
Wahrscheinlich ist George Martin kein
Gärtner. Nein. Die armen Blumen. Wobei ich es gerade bei ihm interessant finde, weil ich denke, dass Pantzen noch schwerer ist, wenn du eine sehr komplexe Story hast. Also egal, ob das jetzt ein Krimi ist oder wie eben das Lied von Eis und Feuer, eine 10-Bücher-lange Serie. Ich glaube, das wird dann auch irgendwann unübersichtlich, oder?
Vielleicht lässt er deswegen ständig Hauptcharaktere sterben, damit er ein bisschen mehr Übersicht hat.
Es ist gar nicht so abwegig. Aber ich glaube auch, es ist halt, wenn man so eine wahnsinnig komplexe Story hat, vor allen Dingen, wenn man auch sehr viele Charaktere hat, dass es natürlich ganz spannend sein kann, wie die sich alle entwickeln und wie die miteinander interagieren. Aber dass man dann irgendwann auch den Punkt verliert. Und vor allen Dingen hat man ja zum Beispiel in Krimis oder Thrillern ganz oft, dass schon am Anfang so Hinweise gestreut werden, die dann irgendwie schon so ein Foreshadowing aufs Ende sind oder irgendwie Hinweise. Ich weiß gar nicht, ob man die so wahnsinnig gut einbauen kann, wenn man als Panzer unterwegs ist oder ob man die dann im Nachhinein einbaut oder ob man tatsächlich einfach so gut ist, dass man seine Hinweise vom Anfang dann am Ende nochmal benutzt.
Ich glaube, das ist tatsächlich, dass man als Panzer mehr Arbeit hat beim Überarbeiten, weil ich meine, im Endeffekt jeder muss, wenn man was fertig geschrieben hat, ist es eine Rohversion und man muss es überarbeiten. Ich glaube, selbst Panzer haben, also die Mischwesen haben hinterher noch die Chance, ein paar Sachen, die einem erst währenddessen eingefallen haben, dann doch schon mal vorher einzubauen. Ich glaube, dass das ja dann einfach hinterher gemacht werden muss. Müssen Plotter dann ja wahrscheinlich nicht, da ist das Schreiben dann eher nur noch das Handwerk, also wirklich die eigentliche Arbeit. Also die Fantasie ist dann erstmal abgeschlossen, das Kreative.
Wobei ja auch beim Plotter gesagt wird, dass man stellt sich das immer so vor, als würde man halt den kompletten Plot sich ausdenken und dann schreibt man den nur noch runter. Aber letztendlich ist es ja auch nur so ein bisschen ein Wegweiser. Und während man schreibt, verändern sich ja Charaktere, verändern sich irgendwie Handlungsstränge dann doch noch, sodass man zwar eine Orientierung hat, aber letztendlich auch nicht hundertprozentig an diesen Plan gebunden ist. Von daher weiß ich gar nicht, ob ein Plotter wirklich so unglaublich viel weniger überarbeitet. Also ich habe das schon oft gelesen, aber ja.
Ich glaube, das ist typabhängig. Es gibt tatsächlich welche, die bereiten sich für jede, also die haben die ganzen Szenen aufgeteilt. Es gibt ja da auch Schemata, denen man folgen kann. Da können wir ein anderer Mal drüber sprechen. Aber die haben wirklich für jede Szene was aufgeschrieben und da ist gar nicht mehr so viel, wo sie sich selbst, sag ich mal, oder ihr Unterbewusstsein aktiv wird und sich überraschen. Das kommt dann beim Plotten. Wo wir übrigens auch beim nächsten berühmteren Beispiel sind für einen Plotter, und zwar, ich glaube, das bekannteste Beispiel dafür ist Joanne K. Rowling. Sie hat wohl schon am Anfang alle sechs, oh Gott, waren es überhaupt sechs Bücher?
Sieben.
alle sieben Bücher durchgeordnet.
Was ich mir gerade bei, ich stelle es mir schwierig vor, gerade bei einer so langen Reihe. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht vom Punkt organisieren. Eins meiner Probleme ganz am Anfang, bevor ich eben Plotter war dieses Ganze, die Ideen auf einem Fleck haben und nicht physisch verlieren. Ich bin so der Typ, ich neige dazu, meine ganzen Ideen auf irgendwelche Notizzettel zu schmieren. Die Zettel liegen dann mal am Schreibtisch, mal neben dem Nachtkasten etc. Und dann die ganzen Ideen wiederfinden und als Plot zusammentragen. Da war ich immer lieber Panzer und habe das Ganze einfach geschrieben, wie es mir eingefallen ist und was ich mir halt gemerkt habe. Was natürlich auch den Nachteil hat, dass man viele Ideen dann wieder vergisst. Und gerade bei sieben Büchern wird es mir wahrscheinlich unglaublich schwer fallen, für alles den Überblick zu behalten.
Ja, mir definitiv auch. Ich hatte jetzt, während ich gerade geschrieben habe, mir dann doch irgendwann angefangen, solche Blätter einfach mal A4 und handschriftlich, so das gute alte handschriftlich, einfach mal wirklich die Figuren aufzuschreiben und wie so ein Baumdiagramm einfach mal die wichtigsten Merkmale aufzuschreiben. Allein, dass ich noch weiß, was haben die eigentlich nochmal angehabt? Welche Augenfarbe hatten sie nochmal? Also das ist ja, da fängt es ja schon an. Das könnte ich, glaube ich, nicht so wegpensen.
Habt ihr das beim Pensen auch gemacht? Ich meine, ihr habt ja beide quasi mehr oder weniger mit angefangen, dass ihr irgendwie euch nebenbei auch schon mal Notizen über die Charaktere gemacht habt. Eben damit man nicht ständig vergisst, wie sieht der eigentlich aus oder was ist jetzt sein Lieblingsfrühstück oder welche Schuhgröße hat er, weil ich habe das mal irgendwo erwähnt. Und man will ja auch nicht inkonsistent sein irgendwie in seiner Geschichte. Habt ihr das dann irgendwo festgehalten oder habt ihr gesagt, ach, da gucke ich dann im Text nach, wenn ich es brauche?
Nee, deswegen bin ich ja nie über die ersten 5 Seiten hinausgekommen.
5 Seiten überschaut man gerade noch so.
Ja, da kannst du noch mal zurücklesen. Alles, was mehr wird, wird dann schon wieder Arbeit.
Ich weiß auch nicht, danach hat es sich dann wirklich zerfasert. Aber auch meine Motivation hatte sich dann zerfasert. Ich muss auch zugeben, das ist schon echt lange her. Dann irgendwann habe ich es generell mit dem, also sagen wir mal, kreativen Schreiben aus den Augen verloren. Und mich um andere Dinge gekümmert in meinem Leben. Und aber jetzt dachte ich, kann man da eben mit einem ganz anderen Ansatz starten. Und das erste Mal habe ich das Gefühl, dass ich tatsächlich auch was beenden kann. Und darauf freue ich mich.
Ich glaube, es ist noch viel eine Sache von sich dazu zwingen, beziehungsweise etwas Regularität reinbringen. Weil am Anfang irgendwie gesagt, die ganzen Notizen auf irgendwelche Zetteln waren. Und wie ich dann angefangen habe, das Ganze etwas professioneller zu betreiben, das war, glaube ich, so 2016, ist jetzt noch nicht so lange her, habe ich dann auch angefangen, die ganzen Notizen mal so, jetzt setze ich mich hin, jetzt schreibe ich das Ganze in ein Programm, habe alles auf einem Fleck und habe eine Übersicht, was ja auch schon als sich als Plotting gewertet werden könnte.
Planting,
genau.
Wie oft guckt ihr denn in eure Notizen eigentlich rein? Also, weil ich kenne das von mir, dass ich mir diese ganzen Notizen mache und die manchmal sogar an einem Platz sammle, wenn ich richtig gut bin, und dann aber gefühlt nie wieder reingucke.
Ich habe jetzt, ich glaube, nur zweimal oder so reingeguckt. Ich habe aber wirklich das Gefühl, anders als beim Tippen, dadurch, dass ich es danach nochmal handschriftlich geschrieben hatte, hat es sich ganz anders in meinem Kopf noch manifestiert und auch diese Gewissheit, ich kann nachgucken. Ich habe es dort liegen, auf sehr ungeordnete Weise, sehr kritzelig, aber ich könnte.
Teilweise ist es vielleicht wie beim Schummlerschreiben damals in der Schule. Sobald man es mal aufgeschrieben hat, vergisst man es auch viel weniger.
Ich habe ja beim Lernen auch total geholfen.
Nicht, dass wir jemals geschummelt hätten. Wir waren alle brave, rechtschaffende Schüler.
Tatsächlich habe ich auch nie geschummelt.
Ich hatte viel
zu viel. Aber mir das ganz oft abgeschrieben.
Na, abgeschrieben habe ich dafür nie, glaube
ich. Mir wurde abgeschrieben. Nee.
So meine ich das nicht. Ich meine tatsächlich
zum Lernen abschreiben. Natürlich.
Genau, ich habe mir Spickzettel gemacht, die ich zu Hause liegen gelassen habe. Allein dieses kleine, ordentliche Abschreiben hat mir geholfen, das Ganze wirklich für mich zu, wie gesagt, dieses Handschriftliche, das geht ja ganz anders nochmal in den Kopf zumindest.
Ja, schon klar.
Gibt es bestimmt irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen für.
Ich glaube, Abschreiben wäre bei mir gar nicht gegangen, weil meine Handschrift ist nämlich dermaßen unlesbar. Vielleicht funktioniert es deswegen auch mit dem Plotten besser, seit ich es am Computer mache.
Schön, wenn man nicht mal seine eigene Handschrift lesen kann. Du hättest Ärztin werden sollen.
Professionelle Hieroglyphen.
Oder so.
Aber ich muss sagen, mit den Notizen, ich habe es mittlerweile so, dass ich sowohl die Notizen als auch mein ganzes Schreiben im selben Programm habe. Und deswegen die Notizen meistens direkt entweder am zweiten Bildschirm offen habe oder auch am selben Bildschirm, wenn ich auf einem Computer arbeite. Damit ich laufend kontrollieren kann.
Wo wir gerade das Thema schon haben, ist vielleicht so ein bisschen, so eine Umweg, aber was für ein Programm benutzt du denn? Ich habe schon häufiger gehört, dass einige Scrivener oder Papyrus oder weiß ich was nutzen. Was macht ihr denn da eigentlich?
Ich benutze tatsächlich Scrivener. Ich habe mir das irgendwie in einem spontanen Anfall von, ich muss das jetzt alles professionalisieren, dann mal zugelegt von, weiß ich nicht, vor 2 Jahren oder so. Und ich finde es tatsächlich ganz praktisch, weil man alles an einem Ort hat. Also ich hatte halt vorher auch so dieses 1000 Dokumente und dann noch Notizzettel und überall steht ein bisschen was und manches auch doppelt und widersprüchlich, weil ich es woanders hingeschrieben habe und schon wieder vergessen hatte. Und das alles so in einem Ort, in einem Dokument zu haben, also nicht nur in einem Ordner auf dem Computer, sondern wirklich in einem Dokument, hat mir enorm geholfen, in die Informationen Ruhe reinzubringen, weil ich halt genau weiß, wo was ist und es ist alles an diesem einen Ort. Ich muss aber dazu sagen, ich bin auch einfach nicht der ordentlichste Mensch. Also bei mir fliegt immer alles überall rum. Von daher ist es für mich total hilfreich, diesen einen Ort zu haben, wo wirklich alles steht.
Ich hatte das auch versucht mit diesen so, ich muss professionell sein. Ich habe mir da eine ganze Menge Apps runtergeladen. Unter anderem den Story Planner. Ich weiß nicht, ob das ausschließlich iOS-App ist. Das kann ich nicht sagen. ich muss zugeben, ich habe es kaum genutzt. Also ich habe versucht, die Charaktere dort anzulegen, die Orte dort anzulegen. Ich weiß nicht, wie Scrivener aufgebaut ist, aber ich stelle es mir vielleicht ähnlich vor, dass es zumindest die Möglichkeit gibt. Aber ich habe relativ schnell damit wieder aufgehört, weil, ja, und habe es dann halt tatsächlich wieder, analog zurück zum A4-Blatt, zu den ungeordneten A4-Blättern bin ich gegangen.
Ich glaube, bei mir war es ein Stück weit, ich habe dafür bezahlt, dann muss ich es jetzt auch benutzen.
Meinst du auch kostenlos? Das, also, oder? Nee, war es gar nicht. Ah, ich glaube, ich habe dafür was gezahlt.
Also ich meine, es war schon so, dass ich dachte, ach, da habe ich jetzt Geld reingesteckt, dann muss ich das jetzt ja auch, also dann kann ich das nicht nach einmal probieren, irgendwie wieder zur Seite tun. Kann sein, dass ich mich da psychologisch ein wenig selber zugebracht habe.
Ich glaube, meins war zu günstig dann.
Aber letztendlich funktioniert es. Also ich benutze es tatsächlich immer noch. Ich habe zwischendurch mal einmal ein Notizbuch angefangen, wo ich angefangen habe, in dem Notizbuch zu plotten. Aber ja, es dauert so lange und tippen geht schneller.
Amy, was machst du?
Ich muss sagen, ich benutze auch Scrivener, ehrlich gesagt. Ich habe früher, als ich angefangen habe mit dem Schreiben, da war ich noch mehr so nicht computerversiert und habe das Ganze aus einer Mischung aus OneNote und Microsoft, also einfach die ganze Microsoft Office-Palette. Ich glaube, ich habe dann wirklich alles von OneNote über Excel bis hin zu Word verwendet. War dann auch ein bisschen chaotischer, bis ich dann über den Nano irgendwann auf Scrivener gestoßen bin. Es gab da mal so, dass du den über den November eben gratis ausprobieren kannst, habe ich dann auch gemacht. Habe mich ziemlich in das Programm verliebt. Und was mir auch so dran gefällt, ist, dass du auch über Plattformen gehen kannst. Also ich habe zum Beispiel meine grobe Arbeit mache ich am Laptop. Und wenn ich jetzt unterwegs bin, kann ich genauso gut am Tablet Scrivener aufmachen und dort am selben Projekt weiterschreiben.
Ja, das funktioniert bei Storyplanner tatsächlich auch. Aber nochmal ganz kurz, also Scrivener, damit schreibt man auch?
Genau. Oder plant man nur? Also du kannst quasi, du hast ein Dokument, das dein Manuskript ist, in dem du nur, ich will nur kurz sagen, wir sind nicht gesponsert, sollte man nur kurz dazu erwähnen, wir mögen es einfach. ja, du hast tatsächlich eben ein Dokument, in dem du schreibst und du hast dann ein Archiv, in dem du all dein Research anlegen kannst. Ich habe zum Beispiel ein paar Vorlagen, die nehme ich jedes Mal, wenn ich einen neuen Charakter mache, wo ich ranschreibe, was mögen sie, was haben sie für Ziele, Charakterorientierung. Ich bin sicher, da könnte man auch mal eine tolle Folge drüber machen, was man bei der Charaktererstellung so alles hineinpacken sollte.
Ja,
und das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Generell kannst du dann einfach auf einem am selben Dokument die ganze Geschichte schreiben, dann auch konvertieren und ausgeben gleich als PDF.
Was ich ja besonders schön finde, ist, dass es eine Versionskontrolle gibt. Das heißt, deine alten Versionen werden alle irgendwo abgespeichert und zwar nicht irgendwie in 1000 Dokumenten, die man dann irgendwie mit Datum versehen muss, damit man weiß, welche Version meines Textes das jetzt ist, sondern ist quasi in dem einen Dokument, wo du dein Kapitel hast, hast du auch die alten Versionen hinten dran, wenn du sie abspeicherst. Und ich glaube, das ist, um mal den Bogen zurückzuschlagen, sowohl für Plotter als auch für Penzer ganz hilfreich.
Schreiben ist bei mir tatsächlich jetzt das gute alte Word, was ich nutze. Ich habe es mir aber ein bisschen, ich hatte mir das Gefühl, so eine große A4-Seite darauf schreiben, es war irgendwie unübersichtlich. Ich habe dann mich mal im Internet umgeguckt, was denn so die Formate von Buchseiten sind und habe mir die dann einfach so zurechtgelegt, wie so eine schöne kleine Buchseite. Erstens habe ich das Gefühl gehabt, auf einmal, ich komme unheimlich schnell voran. Wieder eine Seite voll. Ich glaube, das war psychologisch für mich ganz klug. Und ich weiß auch nicht, damit hat mir das Schreiben dann auch so mehr noch Spaß gemacht und fand das ganz angenehm.
Aber das hat ja sowieso was, gerade wenn man so diese Buchseiten hat, die dann ausdruckt und dann ausgedruckt vor sich liegen, sieht, dann hat man gleich das Gefühl, es ist alles viel besser.
Stimmt. Das ist ja, ich glaube, wenn man das tatsächlich nachher als Manuskript hat, wollte ich gerade sagen, muss man aber, glaube ich, nochmal ganz andere Formate dann wählen. Aber um nicht zu sehr vom Thema abzukommen, wenn wir jetzt Richtung Plotten gehen, oder Plänzen, halt je nachdem, was man da, was man vielleicht noch für Hilfsmittel hat, außer irgendwelche Schreibprogramme. Ich habe Mindmaps gar nicht schlecht gefunden. Also, dass man einfach wirklich sich so ein Zeitstrahl macht. Weil mein Problem ist beispielsweise gerade, ich habe momentan das Gefühl, sie sind gerade bestimmt mehr als 36 Stunden wach und haben auch so lange nichts gegessen. Also ich glaube, man muss immer genau gucken, wie lange ist wer unterwegs und was ist ein vernünftiger Ablauf. Ich glaube, dafür muss man als Panzer wirklich ein unheimlich gutes Bauchgefühl haben oder es sich tatsächlich irgendwie mal zurechtlegen.
Wobei, wie Erne vorher gesagt hat, es kommt auch sicher wieder aufs Genre an, weil ich denke, so in den meisten Romanen wird es jetzt nicht so wichtig sein, wann war der das letzte Mal im Klo. Wenn das jetzt allerdings ein gut geplanter Krimi oder ein Detektivroman ist, wäre es vielleicht interessant, wann war der dort, wann war der da. Es ist vermutlich auch wieder genreabhängig.
Ich muss sagen, wo wir gerade bei dem Thema kurz sind, ich war damals bei der unendlichen Geschichte, ich glaube, der war mal auf Toilette. Oh. Ich fand das unheimlich spannend, eine Figur, die auf Toilette geht. Das wird viel zu selten genannt, dass das auch nur Menschen sind oder andere Wesen. Aber zumindest irgendwie fand ich das mal ganz cool.
Ich hatte denselben Gedanken lustigerweise bei Jurassic Park. Ich kenne diese eine Szene, vielleicht habe ich die auch geträumt, ich bin mir gar nicht sicher, wo der auf Toilette sitzt und dann kommt ein Dino. Und ich mir in dem Moment dachte, ich war noch relativ jung, boah, krass, in Filmen geht nie jemand auf Toilette.
Obwohl, da hat es ja, glaube ich, sogar noch die Handlung vorangetrieben. Wenn ich mich nicht falsch erinnere, war das bei der unendlichen Geschichte, hat er tatsächlich darüber nachgedacht, dass es irgendwie nie Figuren gibt, die auf Toilette gehen. Das war so Meta. Ich kann auch sein, dass ich davon ein bisschen was geträumt habe, aber so habe ich es irgendwie in Erinnerung.
Das ist circa so Meta wie ein Mensch namens Michael Ende, der eine unendliche Geschichte schreibt.
Ah, ja, schön. Noch nie drüber nachgedacht. Oh. Also das klang gerade sarkastisch, glaube ich, aber das meine ich ehrlich. Ich bin gerade voll fasziniert davon.
Ich vergesse so gerne Namen, sei es jetzt irgendein Nebencharakter oder gerne auch mal, wie genau man den einen Hauptcharakter jetzt schreibt, der ein stummes H im Namen hatte.
Mhm. Ja, was total in Ordnung ist, wenn man einen Cast von 3 oder 4 Personen hat, wenn man einen Cast von 25 Personen hat, wird es schwierig. Selbst für jemanden mit einem guten Namensgedächtnis, glaube ich, wird es dann schwierig.
Ich finde aber lustig, dass man Namen, die man selber, also man hat ja da ganze Figuren entwickelt und Namen dafür, dass man die dann wieder vergisst, finde ich gerade irgendwie ganz lustig. Weil wenn du ein Namensgedächtnis ja meistens von wegen, du hast jemanden gesehen, ja guten Tag, wie war das, ist weg. Also du hast ja da nicht dieses, der ist dann und dann geboren, hat die und die Geschichte, seine Vorfahren haben das und das gemacht und als Kind ist er einmal vom Baum gefallen. Keine Ahnung und dann, aber wie heißt er?
Wobei man ja auch Figuren hat, die einfach mal kurz Hallo sagen und dann weg sind. Also die halt irgendwo in irgendeinem Nebenstrang mal kurz auftauchen und dann will man sie irgendwo nochmal benutzen und dann ist der Name weg.
Ja gut, das stimmt.
Und was auch oft der Nachteil sein kann, dass man die Figuren ja frei von der Leber weg umbenennen kann. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen Nebencharakter habe, der zweimal vorkommt und ich bessere den dann auf einen anderen Namen aus und beim Weiterschreiben habe ich dann aber wieder den ersten Namen im Kopf, dann ist das manchmal nicht so lustig.
Insbesondere wenn der erste Name dann noch an jemand anders gegangen ist, weil man den so schön fand.
Und dann ist das Chaos komplett.
Ja, stimmt. Ich habe den Nachnamen meiner Protagonistin auch gerade, oder nicht gerade, aber auch zwischendurch geändert. Und so eine Hilfsmittel, die sie dort nutzen, ich sag mal Werkzeuge, die haben bei mir, glaube ich, dreimal einen anderen Namen bekommen, weil die ins Lateinische klingen sollen. Ich aber keine Ahnung von Latein habe, was ich auch schwierig finde an der Stelle. Ja, ich sehe mich übrigens da in der fantastischen Jugendliteratur, nur dass man das mal so als Hintergrund mal nennen kann.
Aber bei Latein versäumst du nichts.
Ja, das glaube ich, weil wir haben ja unsere, vielleicht könnten wir es mal zwischendurch einmal sagen, wer sich jetzt bisher gefragt hat, wer sind diese drei überhaupt? Also wir haben uns heute bewusst dagegen entschieden, uns nochmal in aller Ruhe vorzustellen, sondern da kann man nämlich einfach auch mal auf unsere Website gehen, www.zeilenschlinger.de und dort haben wir uns dann auch nochmal vorgestellt mit den wichtigsten Daten und ich denke mal, dass man auch so immer mal wieder so ein bisschen was einstreuen kann. Und den Link findet ihr natürlich dann auch in unseren Shownotes.
Und nochmal zurück zum Thema Namen. Habe ich nämlich auch ein ganz lustiges Beispiel, weil du sagtest, wegen dem Nachnamen des Hauptcharakters. Mir ging es schon mal so mit dem Vornamen eines Hauptcharakters. Ich habe den irgendwann mittendrin im Schreiben, habe ich beschlossen, der Charakter hieß Ammon. Und das klang mir dann so ein bisschen zu sehr nach einem Vampir namens Damon. Da ich auch einen Vampir schrieb, hat sich der Ganze mal ganz schnell auf Vane umgetauft und ich sag bis zum heutigen Tag noch öfter mal Ammon zu ihm.
Vielleicht hat er einfach zwei Namen und Ammon ist sein stummer
zweiter Vorname.
Das hat niemand benutzt, außer diejenigen, die ihn ganz, ganz gut kennen. Also du zum Beispiel.
Vielleicht haben sie dann eine ganz besondere Macht über ihn, wenn sie den zweiten Vornamen kennen.
Würde zum Setting passen. So, gleich mal Notizen machen.
Ja, siehst du, dass die Geschichte weiterentwickelt.
So, dann kommen wir jetzt auch zu unserer ersten Rubrik. Wir haben uns ein paar Rubriken ausgedacht und unsere Rubrik heute heißt: Was liest du gerade? Anne, was liest du denn gerade?
Ich lese tatsächlich gerade zwei Bücher. Ich muss das so sagen, ich lese meistens zwei Bücher und zwar ein Belletristikbuch zur Unterhaltung und ein Buch Sachliteratur. Deswegen erzähle ich euch
lieber.
Ja, ich bin so intellektuell. Und zwar das Sachbuch heißt Das große Buch vom Schlaf. Und es ist tatsächlich ganz spannend, weil das ist ein Schlafforscher, der schon sehr viele Jahre in dem Bereich arbeitet und forscht und halt ganz viel kennt. Und der hat so ein bisschen alle Sachen, die er kennt und alle Ergebnisse aus Studien und so zusammengetragen. Und daraus so ein riesen, es ist auch ein wirklich langes Buch, Werk zum Schlaf zusammengebaut. Und da sind ganz spannende Sachen drin. Also ich hatte schon das Gefühl, ich weiß relativ viel über Schlaf, aber jetzt nach dem Lesen gab es einfach so viele neue, spannende Erkenntnisse, dass ich das Buch tatsächlich auch empfehlen würde und auch schon empfohlen habe an Freunde, weil es wirklich super interessant ist, was so Schlaf eigentlich mit so einem Menschen macht und warum Schlaf eigentlich so wahnsinnig wichtig ist.
Von wem ist das Buch?
Das Buch ist, oh, jetzt muss ich nachgucken, Moment. Von Professor Dr. Das Problem ist, ich lese auf dem Kindle. Das heißt, ich kann nicht einfach vorne auf mein Buch drauf gucken, sondern ich muss dann immer schön den Kindle anmachen. Und da wird die Prozentanzeige ist leider genau über dem Namen. Deswegen kann ich das gerade nicht sagen. Aber das große Buch vom Schlaf findet man tatsächlich, wenn man mal das Internet bemüht.
Und das andere Buch?
Und das andere Buch ist von Harlan Coben. Das ist ein ziemlich bekannter Thriller-Autor aus den USA. Und da lese ich gerade Honeymoon. Und das Spannende an dem Buch ist, das ist zwar noch nicht so alt, also es hat er erst vor noch nicht allzu langer Zeit rausgebracht, aber es ist das erste Buch, das er geschrieben hat. Und in seinem Vorwort schreibt er sogar, wenn das das erste Buch ist, was du jemals von mir liest, dann leg's weg und lies ein anderes. Ich war damals jung, ich habe alle Fehler gemacht, die man machen kann, aber ich habe mich jetzt trotzdem entschlossen, es zu veröffentlichen. Und es ist im Lesen tatsächlich sehr interessant, weil ich kenne andere Bücher von ihm, die tatsächlich sehr gut durchstrukturiert sind. Ich weiß nicht, ob er Plotter oder Penzer ist. Ich würde aber ehrlich gesagt auf Plotter tippen, weil es wirklich, es ist einfach sehr gut strukturiert. Die Fäden laufen sehr schön zusammen. Und bei dem sieht man, dass Sachen zu früh verraten werden, die er eigentlich noch nicht verraten wollte. Oder dass Charaktere nicht so hundertprozentig ausgearbeitet sind, was aber als Schreibender tatsächlich wahnsinnig spannend ist, das mal so zu lesen, wo eigentlich so die ganz, ganz großen Autoren auch angefangen haben.
Ich finde es auch mutig, dass er dann sich dafür entscheidet, das tatsächlich dann nochmal zu veröffentlichen. Ich habe gerade neulich gehört, dass in einem anderen Podcast gesagt wurde, euer erstes Buch legt es weg oder höchstens veröffentlicht es unter einem Pseudonym. Fand ich schon eine gewagte These, aber
ja. Ja. Er hat sich ja offensichtlich auch damals dafür entschieden, es nicht zu veröffentlichen. Also es war ja nicht seine erste Veröffentlichung, sondern eben erst jetzt. Aber also ich fand es auch mutig, aber auch eben, wie gesagt, sehr spannend. Genau, das sind die beiden Sachen, die ich gerade lese. Wie sieht es denn bei dir aus, Amy?
Ich muss sagen, ich halte mich momentan an ein Buch, weil ich sonst sehr gerne den Faden verliere. Wie vorher schon gesagt, ich habe es nicht so mit Namen. Wenn ich dann zwei gleichzeitig lese, kommt es dann öfter mal vor, dass sich ein Charakter in das falsche Buch schleicht und ich ganz verwirrt bin. Im Moment lese ich ein Buch namens Four Dead Queens von Astrid Scholte. Ist Fantasy. Ich muss sagen, ich schreibe meistens Fantasy und lese auch dementsprechend viel in dem Genre. Im Buch selbst, Four Dead Queens, mit der schönen Tagline, eine Verschwörung, zwei Gejagte, drei Tage, um den Mörder zu finden, Four Dead Queens, geht's um die junge Diebin Carolee, die in dem Land Quadras lebt. Quadras ist ein schöner Name, vor allem wenn das Land viergeteilt ist. Es gibt vier Königinnen, die über das Land wachen. Und wie der Titel schon so schön verrät, haben die Königinnen kein so schönes Schicksal vor sich. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Im Endeffekt kommt es darauf raus, dass die Carolee, diese Diebin, zufälligerweise Zeugin dieser Morde wird. Und dann vielleicht drauf kommt, dass sie doch noch etwas gegen Morde tun könnte, die vielleicht schon geschehen sind. Ist eine ganz spannende Geschichte. Ist auch so schön typisches Diebin, kommt drauf, dass ihr Schicksal vielleicht nicht das ist, was sie dachte, dass es sein soll. So eine typische Fantasy-Sache. Ist ganz spannend, kann es sehr empfehlen. Bin etwa zwei Drittel durch und es hatte bis jetzt sehr viele Plot-Twists und Turns, mit denen man auch oft nicht so gerechnet hat. Aber sag mal, Johanna, was liest du eigentlich gerade?
Ja, ich lese auch das, also das Genre momentan wieder mal, wo ich mich am wohlsten fühle, also fantastischer Jugendroman. Und zwar lese ich da zur Ausnahme tatsächlich mal was ganz Aktuelles, und zwar das neue Buch von Mechthild Gläser, Die Worte des Windes. Dort geht es, also ich finde die Kombination da total spannend. Also es ist aus der Sicht von Robin oder Robin geschrieben, die eigentlich Undina Severina Mare heißt und die siebte Tochter der siebten Königin von Atlantis ist. So weit, so fantastisch. Und sie ist allerdings, wird von ihrer Mutter gesucht, weil sie dort als Landesverräter gilt und soll auch eigentlich zum Tode verurteilt werden. Was dort die Kombination ist, die ich so spannend finde, ist vor allem, dass sie versucht, den Klimawandel auf eine ganz andere Art und Weise tatsächlich in so einem Buch zu verarbeiten. Und normalerweise finde ich das gerade solche fantastischen Jugendromane sind halt wirklich immer eine ganz andere Welt, wo man völlig, ich weiß nicht, das Wort ist manchmal auch abtauchen kann. Aber gerade hier mit diesen Wetterhexen und dem Klimawandel hat sie es wirklich geschafft, es einzubinden, dass man sich auch mal mit einem aktuellen Thema aus so einer Sicht beschäftigt. Also mir, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch. Ich lese leider auch mit Kindle bei 84%. Also ich komme langsam zum spannendsten Teil, also zum Ende. Und ich kann es aber auch weiterempfehlen. Das auf alle Fälle.
Klingt auf jeden Fall gut. Ich schieße jetzt nochmal schnell den Namen von dem Autoren nach, nachdem ich meine Technik zum Laufen gebracht habe und mit meinem Kindle umzugehen gelernt habe. Und zwar ist es von Professor Dr. Matthew Walker.
Auch das wird sich noch einfuchsen. Wollen wir noch mal zur nächsten Kategorie oder zur nächsten Rubrik springen? Ich glaube, zwei Gerne. Reichen heute. Ja. Und zwar heißt die Rubrik Wort der Woche, heute mit Johanna Hegermann. Wir wechseln uns ab. Schön, immer sich selber anzusagen. Und zwar geht es um das Wort der Woche. Da wollen wir jedes Mal ein Wort nennen, was wunderschön, antiquiert, abstrakt ist. Und ihr dürft jetzt raten, was es denn zu bedeuten hat.
Alles klar, schieß los.
Es geht heute um das Wort Blitzzwiebelblau.
Blitzzwiebelblau.
Fängt schon mal damit an, dass Zwiebeln für gewöhnlich nicht blau sein sollten.
Man sollte es so meinen, rot vielleicht, ja.
Ist das ein Adjektiv? Fangen wir mal so an.
Ja. Ich finde, es klingt, das läuft, ich meine, sprecht das mal aus, das fällt so von der Zunge, Blitzzwiebelblau.
Fast wie Lapislazuli-Blau, nur ein bisschen gemüseartiger.
Ja, so Lapislazuli ist dann steinartiger.
Ist es ein Zustand, den ein Mensch haben kann?
Ja.
Hat das was mit Trunkenheit zu tun?
Nein.
Man sagt ja so ein schön, man wäre blau.
An der Stelle nicht.
Eher positiv oder eher negativ?
Ja, einmal, also es gibt zwei Sachen, wo es genannt wurde als Beispiel, und da ist es einmal negativ und einmal neutral.
Okay. Blitzzwiebelblau.
Was ist eine Blitzzwiebel?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich tatsächlich nicht herausgefunden oder nicht herausgesucht.
Eine sehr schnelle Zwiebel. Eine Zwiebel, die uns sehr schnell zum Weinen bringt.
Also wenn man danach sucht, finde ich jetzt gerade nur Blitzzwiebelkuchen. Also das Wort Blitzzwiebel scheint es erstmal so nicht zu geben, um zu sagen, warum sie blau ist.
Ich kläre es mal auf.
Ich glaube, es ist einfach, dass man sehr schnell weint, wenn man eine Zwiebel schneidet.
Also Blitzzwiebelblau ist tatsächlich einfach eine Bezeichnung für die Farbe Blau. Und zwar wird dort als, ich nutze als Quelle übrigens Ausdrücke aus dem Grimmschen Wörterbuch. Dort habe ich auch extra ein Buch, was ich jetzt nicht hier liegen habe, aber das kann ich tatsächlich auch gerne nochmal in die Shownotes schreiben. Und zwar wird dort als Beispiel genannt, jemanden entweder blitzzwiebelblau schlagen oder jemanden ist vor Kälte ganz blitzzwiebelblau.
Okay, also einfach ein sehr schönes, sehr formschönes Wort für blau.
Genau.
Für ein Hämatom.
Ein Blitzzwiebelhämatom.
Ein blaues Hämatom.
Das wäre mal was, Aufgabe für zu Hause, in den nächsten Roman einbauen.
Ja,
das ist ja, sowas wäre auch schön. Mhm. Ich fand das auch, wie gesagt, es perlt so von der Zunge.
Johanna, also, das Wort gefällt mir fantastisch.
Sehr gut, können wir aufnehmen. Wir können das ja auch gerne nochmal auf unsere Website stellen mit der Beschreibung, wo wir sowieso nach und nach unsere Wörter der Woche aufzählen für die, die eine Folge mal verpasst haben.
Gibt's kann dann man auch da dann schöne, alle nachlesen. Gibt es dann auch eine schöne Blog-Rubrik, wo das Ganze auch aufgelistet wird. Und auch gerne nochmal mit der Quelle.
Und wo ihr euren Roman mit schönen neuen Wörtern füllen könnt.
Einfach mal anders sein als die anderen. Okay, bevor hier jetzt eine Stille eintritt, wollte ich eigentlich nochmal sagen, auch wieder zu unserer Website haben wir dann für euch einen Blog-Eintrag zu diesem Thema. Und was wir dort dieses Mal noch haben, ist extra ein Quiz. Falls ihr noch nicht sicher seid, bin ich ein Plotter, bin ich ein Panzer, bin ich ein Plänzer? Dieses Quiz kann man machen. Es ist mit einem Augenzwinkern gedacht, soll vor allem Spaß machen. Da könnt ihr euch einfach mal ausprobieren.
Und bei mir ist übrigens Plänzer rausgekommen. Welche Überraschung.
Ich werde gleich nach der Folge mal das Quiz machen und mal schauen, was bei mir rauskommt. Aber wie am Anfang schon gesagt, vermutlich kommt heute was anderes raus als morgen oder übermorgen.
Und dann wirst du das Ganze natürlich mit dem Hashtag Zeilenschlinge auch gleich posten, oder etwa nicht?
Selbstverständlich. Weil wir sind ja schließlich bei Instagram, bei Facebook und bei Twitter.
Genau, folgt uns gerne, sagt euren Freunden, dass es uns gibt, wenn euch das gefallen hat. Wir hoffen, dass wir die nächsten Folgen uns noch so ein bisschen mehr eingrooven. Ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess, aber wir haben bisher Spaß.
Und wir hoffen natürlich, dass euch die erste Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie uns, obwohl wir zwischendurch mal ein bisschen durcheinander waren. Ja.
Wir sind eben der Podcast von angehenden Autoren für angehende Autoren und da darf man auch mal ein bisschen nicht so ganz professionell rüberkommen.
Ganz genau, von Amateuren für Amateure quasi. Ja, ich würde auch sagen, dann machen wir mal zu. Das war's dann mit der ersten Folge. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, wann immer, wo immer ihr uns hört.
Ja. Und hoffen, wir sehen uns nächstes Mal. Hören.
Tschüss.
Wir hören uns
nächstes
Mal.
Wir hören, sehen, schreiben uns. Tschüss. Ich unterbreche das Ende der ersten Folge für eine wichtige Durchsage. Wir haben ein wunderschönes kleines Weihnachtsgewinnspiel veranstaltet und einige von euch haben mitgemacht und wir bedanken uns bei allen Einsendungen, die ab heute auch auf unserer Internetseite www.zeilenschlinger.de zu finden sind. Aber eine Person hat uns besonders beeindruckt mit ihrer Geschichte und das ist Claudia Starke. Herzlichen Glückwunsch, Claudia. Wir werden dir unsere verdammt limitierte Zeilenschlinger-Tasse zu dir schicken. Wir wünschen dir alles Gute, wir wünschen allen ein wunderschönes Weihnachtsfest und schalt nächste Woche wieder ein, denn ab jetzt gibt es uns wöchentlich.